Und dann möchte ich ein bisschen den Brückenschlag zum bisher Gehörten in diese letzte Diskussionsrunde, die wir hier haben, einmal schlagen. Wir haben heute noch einmal gehört, dass sich der Biosektor gewandelt hat, dass die Kunden sich gewandelt haben. Insbesondere will ich noch einmal erinnern an Herrn Rippins Aussage, dass ja immerhin fast ein Viertel aller Haushalte in Deutschland Haushalte sind, die mit entsprechenden Einkommen, das verfügbar ist, auf das Premium-Segment sich orientieren. Herr Solke hatte heute Morgen gesagt, ja, im Lebensmitteleinzelhandel, da ist das A-Produkt, das Zielprodukt ist, und hat das Premium-Produkt in dem Zusammenhang nicht mehr weiter behandelt. Nun, die letzte Runde, warum haben wir die hier? Wir haben gesehen, gestern wurde das nochmal gesagt, wir haben zunehmend Kochsendungen und unsere Frau Karalos, die wir gewinnen konnten. Frau Karalos ist selber in diesem Feld aktiv geworden. Die meisten haben sicherlich mit Kerner Kocht angefangen von uns. Wir wurden da beteiligt. Und dann sah man, wie diese Welle der verschiedenen Kochsendungen auf uns zukam. Und die nehmen natürlich nur das auf, was beim Kunden draußen vorhanden ist. Das bedeutet, wir haben einen Wandel, wir haben eine Rückkehr in die heimische Küche. Und das wiederum ist auch mit dem Trend, den wir heute Morgen schon gehört haben, dass Außerhausverzehr rückläufig ist, was die Ausgaben draußen angeht. Globalisierung, hat man gesagt, wird durch Regionalisierung beantwortet. Also in unserem gesamten Prozessverhalten, in der Zubereitung, mag es Änderungen geben. Natürlich nur für diejenigen, die Zeit haben. Wann hat man Zeit? Sie werden uns gleich belehren, am Wochenende. Und ich habe einmal gesagt, wenn wir 10 oder 20% Bio erreichen wollen, dann bräuchten wir eigentlich nur die Kost am Wochenende, Samstag, Sonntag ändern. Das wäre schon mal ganz gut. Da haben wir Zeit, da können wir zubereiten und so fort. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen. Nur ein paar Worte noch zur Moderatorin, Frau Karalos. Wer früh aufsteht am Wochenende, kann sie bewundern in ihrer eigenen Kochsendung. Sie hat Ernährungssendungen gemacht, sie ist journalistisch aktiv, hat selber als Autorin ein Sachbuch hier veröffentlicht zum Functional Eating. Wir meinen, sie ist genau diejenige, die zu dem neuen Lifestyle und vor allen Dingen zu den dort Versammelten den richtigen Zugang hat und beobachtet hat, was tut sich eigentlich da draußen. Und in dem Schlussstatement, was wir dann hier hören werden, werden wir versuchen, diese Neuentwicklung, die ja schon etwas älter ist, aber die wir aufnehmen sollten, einzubauen in unsere künftigen Strategien. Also herzlich willkommen, Frau Karalos, und denjenigen, die sich hier bereit erklärt haben, mitzudiskutieren.
Dankeschön, vielen herzlichen Dank. An Ihnen nochmal ein ganz herzliches Willkommen und hallo, ich bin auch froh, dass die Herren sich bereit erklärt haben, mit mir nochmal über dieses Thema zu reden. Ich weiß, es ist schon kurz vor Schluss, Sie haben unendlich viel gehört in den vergangenen Tagen. Ich habe heute auch einige Male drin gesessen und bin wirklich ganz angetan und begeistert, wie tief Sie wirklich da reingehen in diese Information. Wir hatten gerade am Sonntag bei Sat.1 zwischen 8 und 9 eine Sendung über Bio-Fastfood, die hervorragend ankam zwischen 8 und 9. Also da draußen ist auch eine ganz große Masse an Menschen, die wirklich Informationen haben will und die danach wirklich einkaufen geht mit den neuen Informationen und sich das Essen nach Hause holen will, um wirklich sich selbst etwas Gutes zu tun. Also wir machen es schnell, mit Lust und Laune und mit Lust und Genuss, das ist unser Thema jetzt und ich freue mich, meine Herren bei mir auf der Bühne noch einmal ganz kurz vorzustellen. Ich habe zum einen ganz außen den Markus Peterreit sitzen, er ist Einzelhändler mit Drang zur Vermarktung, genussvoller Biovermittlung. Das wurde mir einfach mal so aufgeschrieben, was hat es denn damit auf sich?
Also wir sind ein Lebensmittelmarkt in Bernkastel-Kues unter der Edeka-Flagge. Wir sind selbstständig und wir haben uns dem Bio-Lebensmittel auch verschrieben. Das heißt, ich konsumiere selber Bio-Lebensmittel aus verschiedenen Gründen auch und bin auch dann sehr spät erst leider dazu gekommen. Ich wünschte mir, ich hätte das schon früher alles gewusst, was ich heute
so
weiß.
So hat jeder seine Biografie.
Aber wir haben 24.000 Lebensmittel, davon sind 2.400 Bio-Vollsortiment. Wir haben also auch einen Bio-Spezialisten eben als Lieferanten. Auch die Edeka-Produkte natürlich.
Okay. Neben Ihnen sitzt jemand, der sich ganz aktiv mit dem Essen beschäftigt. Wie er mir versichert hat, nur mit Bioware. Christoph Reinken ist bei uns. Sie sind der Chefkoch, kann man das sagen, bei der WestLB?
Ja, genau. Mein Name ist Christoph Reinken. Bin der Leiter der Wirtschaftsdienste bei der WestLB. Was hat eine Bank mit Bio zu tun? In der Bank wird auch gegessen. Wir pflegen unsere Mitarbeiter.
Und Ihre Bank kann sich das noch leisten?
Ja, wir haben ein Budget und da habe ich einen Anteil von circa 20-25%. Was wir dann in unterschiedlichen Bereichen einsetzen, heißt, wir produzieren circa 450.000 Essen im Jahr in der Gemeinschaftsverpflegung, haben eine angeschlossene Gästebewirtung und eine Zwischenverpflegung und machen dort sämtliche Events und Caterings für den Konzern und deren Töchter.
Was ich spannend finde, Sie als Gast bei mir zu haben, ganz im Besonderen, weil wir heute über den Geschmack reden werden und Sie haben ja nun direkt die Leute bei sich, die sicherlich kommen werden und sagen, was hast du da heute gekocht? Das schmeckt ja gar nicht. Oder ganz im Gegenteil, es ist toll, was du da eigentlich in den Töpfen zusammenbrutzelst.
Ja, also die Akzeptanz unserer Kunden und Gäste und Mitarbeiter ist sehr, sehr groß. Das heißt, im Moment sind die sehr am Interesse am, wo kommen die Produkte her? Transparenz der Produkte, welche Zutaten sind dort, welche Lieferanten kommen dort ins Haus, sind die aus der Region und wo wird welches Produkt erzeugt? Also das ist im Moment ein großes Thema bei uns und kommt sehr gut an. Und ich denke, wichtig ist auch noch, das authentisch rüberzubringen. Also das Produkt muss schmecken, muss lecker sein und auf dem Gast des Tisches landen.
Gut, da kommen wir gleich rein. Sie sind noch Mentor, ja. Sie machen noch mehr. Das finde ich auch eine ganz spannende Geschichte. Bernward Geier stelle ich ganz kurz vor, wobei ihn muss ich gar nicht groß vorstellen. Ist er wirklich bekannt, vielleicht für den einen oder anderen noch nicht. Sie sind Slow-Food-Aktivist, also beschäftigen sich mit ganz speziellen Lebensmitteln und waren bis vor kurzer Zeit auch noch stellvertretender oder ehemaliger Geschäftsführer der iPhone. Was machen Sie gerade zur Zeit?
Ja, ich mache es umgekehrt wie das Programm hier. Bei mir kommt der Genuss nicht am Schluss, sondern er kommt am Anfang. Das heißt, ich fange den Morgen an mit einer guten Tasse Fairtrade und Bio-Kaffee und genieße den ganzen Tag dann so weiter. Nee, momentan genieße ich gerade, ich bin auf einer 15-Tages-Tournee mit dem Percy Schmeisser, dem alternativen Nobelpreisträger und seiner Frau Luise. Und das ist wahnsinnig aufbauend, energetisierend, zu sehen, wie diese Leute sich einsetzen, auch für unsere Sache. Und wir sorgen dafür, dass ihre Reise voller Genuss ist. Wir sind in Bio-Restaurants, in Bio-Hotels und versuchen das zu leben, was Slow Food und Slow Food-Philosophie sich auf die Fahnen geschrieben hat.
Also auch Sie können heute ganz definitiv mitdiskutieren über Lust und Genuss von Biokost. So, und neben mir ist Stefan Rockenkamp. Er ist Hersteller, Produzent konvenienter Suppen. Da steckt noch bestimmt einiges mehr dahinter. Und ich weiß, dass Sie gerade in dem letzten Part der Nominierung sind eines Biopreises.
Ja, das ist richtig. Aber zunächst möchte ich mich erstmal für die Einladung bedanken und freue mich, dass wir uns wiedersehen. Wir haben uns das letzte Mal in Düsseldorf auf einer Preisverleihung des Landes Nordrhein-Westfalen gesehen. Da haben Sie auch die Moderation gemacht. Da ging es um das Element gute Taten in unserem Unternehmen. Unser Unternehmen ist Teil eines Stiftungsprojektes. Wir arbeiten unter dem Motto Gutes Essen, gute Taten. Jetzt stehen dieses Mal in der Nominierung für die Auszeichnung der Lebensmittelpraxis Biomarke des Jahres, unsere Produkte im Vordergrund. Ist richtig, wir haben mit dem Produkt frische Suppe angefangen, ein schönes neues Convenience-Produkt. Ich habe das in England irgendwie mal aufgenommen. In England ist der Markt für frische Suppen ein Markt, der sich durch 300 Millionen Euro Umsatzvolumen auszeichnet. Und wir wissen alle, wenn wir den englischen Markt beobachten, dass der englische Markt natürlich ein bisschen vor dem deutschen Markt ist. Ich sage mal 5 bis 7 Jahre vor dem deutschen Markt. Wir haben zu Anuga 2007 das Produkt frische Suppe in den Markt gebracht. Sind sehr glücklich damit, verkaufen sehr erfolgreich in Deutschland, Schweiz, Österreich, Benelux, Skandinavien. Haben jetzt auf der Biofach unsere zwei neuen Produktkonzepte. Feinste Eiscreme, die jetzt endlich fertig ist. Das erste Mal Eiscreme ohne Mist, ganz sauber, Milch, Sahne, Zucker, Eier aus Freilandhaltung. Frische Babynahrung das erste Mal mit Vitaminen, Nährstoffen und Aromen, was es so im deutschen Markt halt auch noch nicht gibt, vorgestellt. Auch da sehr, sehr guter Reply dafür. Ich glaube, es ist auch wichtig zu zeigen, dass man, wenn man regional und saisonal agiert, so wie wir das tun, in Ostwestfalen am Rande des Münsterlands, dass man tatsächlich auch globale Märkte damit auftun kann. Und das andere neue Produkt, frisches Risotto, kommt halt jetzt zur Intermopro, wo wir für diese Auszeichnung Biomarke des Jahres nominiert worden sind.
Alle Produkte verkauft?
Ja, ich muss kurz die Sachen hier schon, wenn ich den weiten Weg herfahre, kurz erwähnen. Meine Frau und ich, die das ja hauptsächlich schmeißen, sind schon ganz schön baff, wie das angekommen ist, wie es eingeschlagen ist. Und es ist für uns auch ein Beweis dafür, was der Verbraucher wirklich möchte. Und ich glaube, das sollte auch heute hier das Thema sein, halt dieses Element Gourmet oder was ich den neuen Gourmet
richtig,
nenne.
Richtig, ganz genau. Gourmet, vor allem auch zu Hause in der Küche, wie ich sie nachkochen kann. Und damit sind wir auch schon bei dem Thema Lust. Es gibt eine neue Wahrnehmung in der Bevölkerung, sicherlich durch Bio ist in aller Munde, sicherlich durch viele prominente Sympathieträger, die dafür geworben haben, für ganz besondere, genussvolle, gesunde Kost. Medien haben das aufgegriffen, das ist mal leicht, wenn man irgendwelche Gesichter dafür hat. Wie ist das denn bei Ihnen in den einzelnen Bereichen? Wie nehmen Sie denn, sag ich mal, die neuen Käuferschichten wahr? Wie ist das da bei Ihnen im Edeka-Markt? Wer kommt denn da neu und was will der denn eigentlich von Ihnen?
Ja, also bei uns sind natürlich am Tag gehen da 3.000-4.000 Käufer, zahlende Käufer durch. Die bringen jedes Mal noch einen mit. Also ich sage jetzt mal, meistens so 6.000-7.000 Menschen besuchen uns am Tag. Nicht jeder hat natürlich den Zugang zu den Bio-Lebensmitteln oder einen direkten Draht dazu. Das heißt, wir müssen also überzeugen. Früher haben wir das natürlich an den Regalen auch gemacht, dass wir riesengroße Schilder gemacht haben und immer wieder hingewiesen. Aber mittlerweile setzen wir auch auf andere Dinge, dass wir kochen gehen mit Kunden, dass wir in die Kindergärten reingehen, dort dann gibt es ja in der Grundschule zum Beispiel auch eine Pflichternährung, dass wir dort mit ansetzen und kochen dann mit Lebensmitteln. Jetzt gerade in der letzten Woche hatten wir bei uns in Bernkastel-Kues einen Kindertag mit der Verbandsgemeinde organisiert. Dort haben wir zum Beispiel Lebensmittel, also frisches Obst und Gemüse einfach hingelegt. Da mussten die Kinder dann selber schneiden, sich das auf Schaschlikspieße drauf machen. Wir haben einen großen Grill aufgestellt und dann haben die Kinder sich dann die Schaschlikspieße mit Obst und Gemüse gegrillt, haben das vorher mariniert mit einer schönen Bio-Würztunke. Die waren natürlich alle begeistert.
Fangen an, wirklich mal Essen zu begreifen. Ja. Herr Geil, was glauben Sie denn, wo diese neue Wahrnehmung und dieser neue Reiz für Bioprodukte herkommt?
Ich weiß gar nicht, ob das so neu ist. Ich bin jetzt 35 Jahre in der Bio-Bewegung und ich denke, wir hatten schon früher auch den Genussaspekt. Aber früher war es doch sehr stark, es musste auf dem Acker ordentlich zugehen und die Schmetterlinge mussten glücklich sein. Und wie es dann im Weinkeller aussah, oder ich bin so die Spät-68er-Zeit der Solidaritätskaffee in Nicaragua, die Sandino Dröhnung, hat man schon viel Solidarität gebraucht, um den zu trinken. Da sind wir ein Stück weit weitergekommen und das zeichnet sich auch vielleicht am Beispiel, ich sage einfach mal, Slow Food Bewegung ist natürlich, glaube ich, hier allen bekannt, unser Lichtgestalter Carlo Petrini, der war erklärter Bio-Gegner. Der fand Bio nicht gut, weil er kam vom Wein trinken und hat genau die Erfahrung gemacht, die ersten Bio-Weine im Acker wunderbar, aber im Keller ist das Ganze abgestürzt. Und das hat lange Arbeit gedauert und letztes Jahr hat auf der Biofach die Eröffnungsrede gehalten und hat am Schluss im übertragenen Sinne gesagt, ich bin ein Biobauer, um unsere Rolle als Co-Produzenten zu betonen. Er hasst den Begriff Verbraucher und Konsumenten und er spricht von uns als Co-Produzenten. Das finde ich ganz richtig, denn wir entscheiden in dem, was wir kaufen, in dem, was wir essen, wie produziert wird. Deswegen sind wir tatsächlich die Co-Produzenten. Und da sieht man, es ist ein langer Weg gegangen. Das gilt auch für Slow Food. Bei Slow Food ist nicht dogmatisch, muss alles Bio sein, aber es muss alles gut sein. Und ich wünsche mir, dass bei Bio auch alles gut sein sollte und muss. Und da müssen wir gucken, ich finde bei Bio Junkfood zunehmend, auch auf der Biofach. Und ich rede nicht von Convenience Food. Auch bei uns gibt es die Convenience Pizza, wenn wir viel auf dem Hof zu tun haben. Das ist ein anderes Thema. Es gibt Junkfood. Man kann, und bei mir fängt es vielleicht bei der Haarmilch an. Das ist so mein Anspruch. Ich habe mal eine Milchviehherde, Milchbauer gewesen. Da müssen wir aufpassen, wo wir hingehen, ohne dass wir jetzt dann zu ernst daran gehen. Denn, wie Sie schon sagten, Genuss und Lust, das ist für mich ein Zwillingspaar.
Unbedingt. Sie haben gerade gesagt, das ist ja ein langer Weg dorthin, um es in der größeren, wirklich Bevölkerungsschicht klarzumachen, dass Bioprodukte lustvolles Essen ist, genussvolles Essen ist. Und muss man den Leuten noch ein bisschen Rahmen und Zeit geben, wirklich an sich an diese Produkte erstmal ranzuwagen?
Ja, das muss man denen geben. Es braucht viel Kommunikation. Mhm. Wir brauchen die Märkte, die Genussmärkte gibt es aber überall. Es gibt die Käsemärkte, es gibt jetzt Slow Beer, Salone del Gusto, 170.000 Menschen in 4 Tagen. Die Möglichkeiten gibt es. Und es gibt, was Sie auch schon angedeutet haben, es gibt doch Menschen, die eine gewisse Berühmtheit haben, die das sehr stark thematisieren. Für mich ist im Kochbereich der Starkoch der Vincent Klink. Wenn man den mal gehört hat, dann ist man umgestellt, würde ich mal sagen. Oder auch aus der politischen Szene, wenn ich gucke, wer so Slowfood-Mitglied ist, die Renate Künast, die Claudia Roth, die anderen Parteien sind gern eingeladen, ich will da jetzt nicht einseitig Werbung machen. Also das sind schon Leute, und die das auch immer wieder kommunizieren und die das auch zelebrieren und die den Genuss nach vorne stellen und aber den bewussten Genuss. Es geht nicht um den Genuss als solchem, Und da gibt es in Slow Food auch Spannungen, und zwar nicht unerhebliche. Es gibt in Slow Food Anti-Bios, die glauben nach wie vor, Bio ist nicht Genuss, das widerspricht sich, das ist der schrumpelige Apfel. Die sind natürlich oldschool von vorgestern, das ist, wissen wir, dass es heute besser ist. Aber es gibt auch die reinen Gourmet, ich sag mal die Sternengourmet-Freaks, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, die nur den Genuss sehen und die will da drin, die wollen nicht gestört werden. Die wollen nicht gestört werden bei ihrem Foie Gras, die Story hören, dass nicht ganz qualvoll gestopft ist. Und da sagen wir im Moment, das gehört dazu. Und wenn ich die Story weiß, esse ich das Produkt nicht mehr. Also bewusster Genuss wäre die Devise.
Ich kenne noch ganz viele Sterneköche, die wir auch bei uns eingeladen haben in den Sendungen, die ganz bewusst Bio-Kost promoten auch in den Sendungen. Jetzt haben wir einen ganz bekannten Koch nebendran. Sitzen, Ranken, Sie, Kommunikation haben wir gerade gehört, ist ganz wichtig. Man muss Menschen nahebringen, was Bio-Kost eigentlich ist und welchen immensen Nutzen wir alle davon haben, in mehrfacher Hinsicht, und dass es unheimlich gut schmeckt. Sie machen das unter anderem auch mit Kollegen, Sie sind Mentor. Was für ein Netzwerk ist das denn da?
Also es gibt seit 2002 ein Bio-Mentoren-Netzwerk, das ist gegründet worden in Nordrhein-Westfalen unter der rot-grünen Regierung, damals von Frau Höhn. Da hieß das Produkt noch Natur auf dem Tellern. Und ist quasi im Referat des ökologischen Landbaus jetzt in die Kampagne Bio mir zuliebe eingeflossen. Und mittlerweile sind wir 16 Biomentoren in ganz Deutschland und stehen quasi Kollegen, die das Gleiche machen wie wir, also Küchenleiter, Verpflegungsleiter, Küchenchefs zur Verfügung. Wir antworten die Fragen beim erfolgreichen Einsatz von Bioprodukten, bei der Zertifizierung, Pro und Contra, wie gehe ich mit dem Budget um, welche Rezepturen sind geeignet dafür, wie ist die Lagerhaltung von diesen Produkten, das quasi verbinden wir damit, dass das quasi die Betriebe, Restaurants, Krankenhäuser, Studentenwerke also sich zertifizieren lassen und damit auch einen großen Mehrwert für die Verpflegung bieten. Das heißt, im Moment ist es immer aktuell, gesunde Ernährung. Ich will wissen, wo kommen die Produkte her, welche Inhaltsstoffe sind gegeben, ist es artgerechte Tierhaltung. Also das sind im Moment die Fragen und auch die Fragen der Zukunft, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Speisereste-Verwertung, also alles solche Sachen, die auf Energie, auf Ressourcen und Schonung sich beziehen. Und im Moment sind wir mit diesem Projekt auch in den Berufsschulen aktiv, haben in Düsseldorf und in Duisburg gestartet und sind dort bei der Sensibilisierung von auszubildenden Köchen im zweiten Ausbildungsjahr und machen dort Schulungen und sensibilisieren für Bioprodukte. Weil das sind ja die Küchenchefs von morgen und die sind quasi in den Restaurants demnächst und da sind wir als Kunden dann gefragt und verlangen die Bioprodukte. Also irgendwie muss man die dahin führen.
Sie haben gerade gesagt, sensibilisiert. Wie erleben Sie das dann in Ihrem Bereich? Wie sehr kommen denn Ihre Kunden, neue Kunden zu Ihnen und wollen von Ihnen ganz bestimmte Bioprodukte haben?
Leider ist es natürlich immer noch zum großen Teil so, dass wir rausgehen müssen und unsere Produkte anbieten, so wie ich das ja auch gerade charmant hoffentlich gemacht habe. Ich möchte noch mal einmal auf diesen Punkt von Herrn Geiger eingehen, denn ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese gesamte Kette da mit reinnimmt. Herr Geiger hat gerade auf Foie Gras und solche Sachen angesprochen. Ich glaube, wir müssen den Begriff Trüffel, den Begriff Gourmet ein bisschen runterbringen und sagen, okay, natürlich gibt es den exaltierten Liebhaber von Foie Gras und solchen Dingen, aber für mich gibt es so diesen Begriff neuer Gourmet und das ist das, worauf wir uns eigentlich auch beziehen. Ja, wir versuchen wirklich zu sagen, okay, die Rohstoffe, die wir nutzen, kommen aus der Region, Kiebitzhof ist da ein Stichwort. Wir glauben, dass eine Biomöhre einfach mehr Geschmack hat als eine normale Möhre und arbeiten aus dieser Logik heraus. Eigentlich das denn ganz richtig, wie schon gesagt, ganz zu Anfang, ich weiß, Michael Rader hat mal eine Filiale eröffnet und da auch gesagt, der Steinhofenbäcker war der Erste, der angefangen hat, mal richtig als Bio-Konditor auch ernst genommen zu werden. Vorher konnte man das nicht essen. Wichtig natürlich, den Verbraucher über den Geschmack zu erobern, aber dann geht es doch darum, dass wir in der Gesellschaft, glaube ich, so ein Umdenken feststellen. Es gibt ganz klar Leute, die aufgrund ihres limitierten Budgets manchmal auch einfach nur Kalorien kaufen können. Aber dann gibt es diesen neuen Gourmet und das sind die Leute, die sich zunehmend Gedanken über ihr Essen machen. Selbst sowas wie Kerners Köche, da schauen sie rein und sehen plötzlich, wie ein Schuhwerk ins Publikum geht und sagt, Mensch Leute, kauft euch ordentliche Rohwaren, kauft euch ordentliche Gewürze und kocht euch was Ordentliches. Und das ist das, was wir, glaube ich, versuchen in dem, was wir machen, zu verarbeiten, einfach diesen Trend zum neuen Gourmet aufzunehmen. Und das ist eben jemand, der sich fürs Essen interessiert, ein aufgeklärter Mensch.
Also wäre ein ganz guter Schlüssel wirklich dann die Kochsendung, die wir da und haben. Viele sagen ja schon, es gibt so viele, aber es ist nichtsdestotrotz etwas, wie man Leute dazu bewegen kann, ganz bewusst einzukaufen und zu Hause zu kochen. Wie ist das bei Slow Food? Unterstützen Sie das in dieser Hinsicht?
Natürlich ist Slow Food mit den Köchen eng verbunden. Auf der letzten Terramata, das ist die zweijährige große Versammlung, 7000 Menschen, überwiegend Produzenten, Fischer, Brauer, Imker. Da waren letztes Mal 1000 Köche und ich hatte das Privileg, die Hauptveranstaltung mit diesen Köchen zu moderieren. Da war alles, was Rang und Namen hat, und zwar die absolute Oberliga. Im Raum waren geschätzte 300 Michelin-Sterne, 1000 Köche. Und der Carlo hat die Köche rangenommen, hat gesagt, Leute, das ist wunderbar, wir wollen das, wir brauchen euch Spitzenköche auch, weil ihr praktisch den Trend setzt und die Qualität mit anhebt. Aber das hat da oben keinen Sinn, wenn ihr nicht guckt, dass die Waren im Sinne, wie er es in seinem Buch ausgedrückt hat, fair sind, gut und sauber.
Okay. Und das ist eine klare Sache, die wir annehmen. Ich frage mich nur, wenn Sie sagen, alle, wir brauchen ein Thema, wir müssen es kommunizieren, um Leuten klarzumachen, dass es ganz hochwertige Produkte sind. Sie müssen schmecken. Das ist einer unserer Punkte heute. Wie bringe ich den Leuten den Geschmack bei? Dass Bioprodukte wirklich geschmackvoll sind.
Ja, natürlich doch auch durch Verkostung zum Beispiel. Natürlich, wenn die Leute die Produkte probieren, aber ganz klar auch durch Kommunikation mit dem Kunden. Es ist ja schwierig, in einem Supermarkt, der ja auf SP ausgelegt ist, natürlich an die Kunden ranzukommen. Manchmal haben die keine Zeit, keine Lust in dem Bereich. Aber die Leute, die sich dafür interessieren, sind ja vervielfältiger auch draußen. Die sitzen dann im Garten und sagen, Mensch, was hast du denn da gerade gemacht? Das schmeckt aber gut. Ja, das habe ich dann da und da und das ist Bio-Lebensmittel. Dabei muss man ja wissen, oder viele Menschen interessieren sich nicht so ganz für diesen Bio. Sie wissen aus den Medien, oh, das ist gut für die Umwelt, das ist dann gut, weniger gespritzt und so weiter. Aber dass die natürlich mehr wertgebende Inhaltsstoffe zum Beispiel haben oder eine höhere Nährstoffdichte und dadurch eben der Geschmack, also dass das Wasser weniger ist, aber mehr Ware, also mehr Vitamine auch, nicht Vitamine, sondern mehr Produkt eben da ist, auch Geschmacks, dadurch auch den Geschmack fördern. Bei einer Möhre zum Beispiel, wenn die weniger Wasser hat, aber mehr dann eben diese Inhaltsstoffe.
Wie ist es denn, wenn jetzt diese Kunden zu Ihnen kommen und einfach fragen und sagen, ich möchte das und das haben, kann ich mal probieren? Geht bei Ihnen das? Gibt es die Möglichkeit tatsächlich noch? Nutzen Sie so etwas?
Natürlich machen wir, wenn der Kunde fragt danach, auf jeden Fall, aber viele fragen nicht, da sind wir in Deutschland viel zu gut erzogen.
Wir hatten das ja gerade heute auch in der vorigen Diskussion, zu sagen, was mache ich denn mit dem Kunden, wie informiere ich denn, wie hochwertig eigentlich Bioprodukte sind? Vorschlag war, ich habe die Lebensmittelhändler, die drinstehen und informieren. Machen Sie das? Haben Sie die Zeit dafür und Ihre Mitarbeiter?
Also wir haben Ernährungsberater natürlich bei uns, wir ernähren dann auch, das heißt, wir arbeiten mit Leuten zusammen, die in der Gegend sehr bekannt sind, natürlich auch mit verschiedenen Krankenkassen und so weiter zusammenarbeiten, die sind bei uns auch im Haus. Wir machen dort auch Verkostung oder speziellen Thema, dass man also Honige gegeneinander probiert zum Beispiel. Was sind denn überhaupt Honige? Wie schmecken die? Wo kommen die denn her? Ja, und wir haben aber auch eben Beratung zum Wohlfühlen. Also es kommen Leute auch und die sagen, Mensch, ich habe ein paar Kilo zu viel auf den Hüften, wie kann ich denn? Und da setzen wir dann an und sagen, da ist
ein Also wir werden wirklich Gesprächspartner dann auch.
Ja, natürlich. Ja. Wir haben aber mittlerweile auch bei uns es so aufgebaut, dass wir einen Computer dahingestellt haben und jede Frage wird vom Kunden beantwortet, also die der Kunde stellt, wird beantwortet. Mhm. Wir haben da genug Foren, wo wir darauf zugreifen können und auch Internetportale. Und jede Frage wird entweder per SMS, wenn der Kunde keine Zeit hat, beantwortet oder per E-Mail oder wie auch immer.
In der Küche ist das einfach, natürlich Leute davon zu überzeugen.
Nee, eigentlich nicht bei uns. Also die Gäste, wir haben ein Intranet bei uns in der Bank, ist natürlich klar. Und da haben wir eine eigene Datei hinterlegt, die heißt Ernährung und Gesundheit. Und da ist eben alles aufgezeichnet von Vitamine, Mineralstoffe, Eiweiß, Fette, Kohlenhydrate. Das ist alles beschrieben und erklärt. Und natürlich haben wir eine Rezeptdatenbank im Unternehmen auch hinterlegt, die Mitarbeiter zugreifen können auf die. Und noch eine eigene Datei, nur Biorezepte. Also die sind von uns probiert, die sind digitalisiert mit Fotos. Und das ist eben die schöne Basis, wo man mit ins Gespräch kommt. Mhm. Wie haben Sie das gemacht? Schicken Sie das Rezept mal zu. Mhm. Also so eine richtige, gute Kommunikation zum Gast. Dann laden wir öfters schon mal Firmen ein natürlich, ne, die ihre Produkte auch im Betriebsrestaurant ausstellen. Ein Bio-Bäcker aus Düsseldorf, der stellt die dann her, produziert die und schneidet die dort auf. Also das ist Transparenz, wo kommen die Produkte her? Die Sinnesorgane werden in Anspruch genommen, tasten, leben, schmecken, fühlen, riechen. Also damit fängt man die Leute auch und damit sind die dann auch offen für diese Sachen. Ne? Auch die da eigentlich vorher nicht so dran gedacht haben. Einfach über die Geschmacksnerven.
Herr Geil, wir hatten uns im Vorgespräch ja schon darüber unterhalten, dass Sie nicht immer sagen, dass Bio so lecker ist.
Ja, ich habe es ja vorhin schon mal mit einem Beispiel versucht zu erklären, wo da bei mir vielleicht die Grenze gezogen wird. Ich habe früher nicht mich in den Kreis einbefunden, die gesagt haben, Zucker ist Bio und Zucker verträgt sich nicht. Mhm. Oder das Weißbrot darf nicht sein, mein Opa war Bäcker. Mhm. Wenn ich Brötchen esse, dann ist es nicht das Vollkornbrötchen, dann esse ich mein weißes Mohnbrötchen mit Genuss. Dann mag ich auch keinen Dogmatismus. Aber ich sehe schon eine Gefahr, dass wir ein bisschen abrutschen. Nicht in der Masse, aber der Trend geht eben nach, wird alles Bio, es war im Vortrag vorhin, muss alles Bio sein. Brauchen wir wirklich den letzten Schrott auch in Bioqualität? Es ist dann für mich nicht mehr Bioqualität. Ich kann aus jedem sauberen Bioprodukt nachher was verhunzen. Das heißt, es muss die Verarbeitungskunst, die Kochkunst muss dazukommen. Es hat dann immer mit Können und Kunst zu tun, schon auf dem Land, also bei der Agrarkultur. Und wenn uns dieser Brückenschlag von der Agrar- zur Esskultur gelingt und diesen Weg gehen wir, sollten wir gehen, dann müssen wir in der Tat viel mehr kommunizieren. Es ist klar, ich habe 4 Kinder. Ich habe meinen Kindern nicht groß und breit erzählt, was sauer ist. Ich habe eine Zitrone aufgeschrieben und dann war das Thema erledigt. Dann wussten die, was sauer ist. Was süß ist, finden sie viel schneller raus. Das muss man ihnen nicht erklären. aber die haben auch ihren Geschmack. Es war verdammt schwer, denen klarzumachen, dass eigentlich das Samba das bessere Aufstrich ist wie die Nutella. Und da sind die auch geprägt. Und deswegen muss man kommunizieren und das muss man auf vielfältige Weise machen. Ich finde es immer am besten, wenn man dann die sogenannten Zeugen oder die Witnesse bringt, den Bauern einlädt, in die Kantine zu kommen, den Verarbeiter einlädt, denn die haben Authentizität, die haben Glaubwürdigkeit und dann ist die Kommunikation stark. Denn viele Dinge schmecken wir nicht, die für mich die Qualität in Lebensmitteln ausmachen. Wir schmecken keine Kinderarbeit in der Schokolade. Das müssen wir transportieren. Und dann muss man eben auch die Betroffenen zu Wort kommen lassen. Das ist dann mehr die Aufgabe des Fairtrade-Bereiches. Das heißt, wir brauchen diese tiefe Kommunikation, um die volle Wertigkeit unserer Lebensmittel dann auch zu erfassen.
Dann mag ich ganz kurz an dieser Stelle nochmal den Preis fragen. Wenn wir schon sagen, Sie vor allem im Greg ist eine hochwertige, eine Gourmet-Küche. Kann sich denn jeder Bio leisten?
Ja, das glaube ich schon. Weil,
kann man sich Geschmack und Lust dann leisten?
Doch, auf jeden Fall. Also wir setzen sehr viel Wert darauf, dass wir keine elitären, abgehobenen Dinge machen, sondern dass wir immer Produkte machen, wo ein faires Verhältnis auch mit dem Verbraucher da ist. Wo der Verbraucher sagt, okay, hier habe ich jetzt, das Eis wird für 4,50 Euro auf den Markt kommen, 4,50 Euro für ein Eis bezahlt, aber es ist sauber. Es ist tatsächlich das einzige Eis in Deutschland, was ohne Mist gemacht wird, so wie man sich das vorstellt. Bei der Suppe, anderes Beispiel, liegen wir bei 4 Euro im LEH. Ich sage immer, eine Dosensuppe von La Croix kosten 400 Milliliter 3 Euro, dann sind es im Dreiersatz hochgerechnet 3,75. Da zahlt man 25 Cent doch lieber gerne, und was, um eben auch ein anderes Produkt mit einem anderen Inhalt zu haben. Und das, was vorhin mir so angeklungen ist, sind zwei Sachen. Wir haben das ja auch in einem kleinen Vorbereitungsgespräch gehabt. Ich glaube, wir haben ein fundamentales Problem darin, dass wir überhaupt nicht über Qualität im Essen sprechen. Und ich sehe das ja auch immer mit meinen Kontakten mit dem Handel, mit den Einkäufern. Es ist immer wieder unglaublich, wie oft dieses Wort Schwellenkäufer kommt und sowas halt. Damit hat sich in Deutschland, ich kenne den Markt in Großbritannien sonst nur, meiner Meinung nach irgendwie auch so die Einstellung zu Essen komplett verändert. Wir als Hersteller geraten nur in die Schlagzeilen, wenn es um irgendwelche Lebensmittelskandale geht. Also jemand komplettes Unbedarftes, der sich mal mit den Schlagzeilen im Lebensmittelmarkt beschäftigt, der muss das denken, dass wir einfach nur immer wieder Skandale haben. Und diese Skandale, denen kann man natürlich nur mit Glaubwürdigkeit begegnen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und die Glaubwürdigkeit, also dieses, es wird alles Bio, die sehe ich hier in Deutschland unglaublich in Frage gestellt. Ja. Ist denn ein Kürbis, der aus Argentinien und Chile rübergeflogen wird, ist der noch ein Kürbis? Ja, deswegen gibt es bei uns das Saisonale. Im April gibt es keine Kürbissuppe mehr. Punkt. Ja, ist denn, weiß ich, ein Produkt, was aus dem europäischen Ausland reingeholt wird, wie viel Bio ist da noch drin? Also wir müssen nochmal die Vergleiche sehen. In Großbritannien sind die Leute stolz, die Händler auch stolz auf ihre lokalen heimischen Produzenten. Hier in Deutschland haben wir den größten Importanteil im Biomarkt. Das ist unglaublich, was wir an Bioprodukten einfach hier so reinholen. Und da fehlt dann für mich in vielen Dingen einfach so diese Connect-Punkte, die zu einer Glaubwürdigkeit führen. Und das finde ich sehr schade und das gefährdet auch das ganze Bio-Projekt.
Jetzt haben wir am Anfang ja gehört, dass es eben durch viele Vorbilder und durch Umstellung, auch durch das Negative, durch einige Skandale es Menschen gibt, die neuerdings dazukommen, Bioprodukte zu kaufen. Glauben Sie, dass das momentan ein Lifestyle-Trend ist, dass es gerade mal hip und sexy ist, oder schon eine Nachhaltigkeit, dass diese Menschen bleiben?
Also ich denke schon, dass die Menschen bleiben dann dabei, wenn sie sich einmal daran gewöhnt haben. Und wir haben zum Beispiel auch diese regionalen Vermarkter bei uns, den Bauern von nebenan aus dem Dorf Altrich zum Beispiel, ein Demeter Bauernhof, der alles rund um die Kuh herstellt. Und der macht Milch und daraus Butter, aber keine normale Butter, sondern Rohmilchbutter. Und die kostet natürlich dann auch richtig viel Geld. Aber die schmeckt eben wie früher.
Also ich glaube, die Menschen sind dann wirklich überzeugt von der hohen Qualität.
Und die möchten das dann dementsprechend auch gar nicht mehr leisten. Und zum Preis her gesagt, muss man einfach sagen, die Kunden akzeptieren das. Und ich habe hier auch so einen Ausdruck von einer Studentin, die ist 24 Jahre alt. Die haben wir ganz einfach mal gefragt und die hat also Folgendes gesagt. Das Schönste ist natürlich, ein paar Sachen aus dem Markt zu kaufen und einfach zu wissen, dass die Sachen auch nicht weit hergereist sind, um zu mir zu kommen. Und dann haben wir sie nach dem Preis gefragt, was sie denn vom Preis hält. Und da sagt sie, also eigentlich in großen Bioläden geht sie einkaufen wegen dem Preis, weil du nicht ganz so viel bezahlst, als wenn es so eine kleine Bauze ist. Da legst du halt wirklich viel zu viel hin. Wenn du dir das anguckst im Vergleich zu weiß nicht Leuten, die irgendwo anders auf der Welt sind, dann geht es uns so gut, da brauchen wir überhaupt nicht rundherum zu jammern. Und da können wir auch uns Bio leisten. Das ist nur eine Frage von Priorität. Wobei ich jetzt auch nicht der Engel bin irgendwie, aber ich kaufe mir auch manche konventionellen Sachen, weil irgendwo hört es halt auf. Und das sind eben die Dinge, wo wir uns mit auseinandersetzen müssen. Der Kunde hat einen verschiedenen Lebenslauf. Der kommt zu gewissen Informationen unterschiedlicherweise ran, entweder durch Krankheit, durch Einstellung, durch Medienberichten, durch Skandale und überall. Aber ich denke mal, dass das hier so ziemlich alles gesprochen hat. Also eigentlich sind wir ja auch nicht arm in unserem Land hier Deutschland. Mhm. Und wir können uns dann, denke ich, auch gute Lebensmittel.
Es geht um die Prioritätensetzung, gar keine Frage. Die Frage noch an Sie. Glauben Sie, es ist ein nachhaltiger Effekt bei der großen Anzahl momentan derjenigen, die sich den Bioprodukten zuneigen, oder nur ein Trend und das wird sich wieder geben? Was meinen Sie, Herr Geier?
Ja, man hat ja auch gesagt, so in den 80er Jahren, ja, das Modethema Bio ist irgendwann durchgewunken und wir sind nach wie vor und seit mehr als einem Jahrzehnt die schnellst wachsende Branche in vielen Ländern. Wenn rundum nichts mehr wächst, wachsen wir immer noch. Und ich glaube, diese Schnittstelle und diese logische Fortführung von Bio zum Genuss und zum bewussten Genuss, das ist nicht eine Frage eines kurzlebigen Trendes, sondern das wissen wir, wenn man mal auf den Geschmack gekommen ist, wir haben das ja in unserer Sprache, dann lässt einen der Geschmack nicht mehr los. Ich glaube, wer den Geschmack entdeckt hat, der bleibt der Sache treu. Und ich sehe es wieder bei unseren Kindern. Wir haben versucht, die ganz frei zu lassen. Und die McDonald-Phase war ganz schnell abgehakt. Und wir hatten ein Dilemma. Wir haben nachher von unserem Milchviehbetrieb einen Mutterkuhhaltungsbetrieb, also einen Fleischbetrieb gehabt. Und wir hatten 3 Familien, 12 Kinder. Alle 8 Mädchen wurden Vegetarier. Mittlerweile sind es 2 von den Buben auch noch. Da hatten wir schon ein Thema, aber das war auch, die haben ihre Entscheidung getroffen, was für sie Genuss ist, und für sie war dann kein Genuss, Tiere zu essen, aber alles drumherum musste 100% gut sein. Das Gemüse, das Obst, dann waren die Forderungen da und es hat uns in die richtige Richtung auch herausgefordert, dass wir dann eben nicht nur das Fleisch weglassen, sondern wirklich super gut kochen. Und heute kochen die alle selbst. Selbst die Kleine kocht und schwingt die Pfanne. Und das ist für mich eigentlich mit der größte Erziehungserfolg, den ich habe, dass ich unseren Kindern den bewussten Genuss vermitteln konnte.
Also ganz klare Überzeugungsarbeit durch Kommunikation.
Man muss es auch vorleben, ne? Man darf da nicht.
Ich weiß, dass wir ein bisschen eilig sind. Die Zeit ist vorangeschritten. Wenn Sie noch die ein oder andere Frage haben, dann bitte gerne. Ich komme zu Ihnen runter.
Ja, Herr Roggenkamp, Sie haben richtig verstanden, dass gesunder Genuss anfängt mit den Babys und Sie machen frisch Babykost. Sie haben aber gesagt, mit oder ohne Aromas. Und als es mit ist, was verstehen Sie dann unter Aromas?
Also bei der Konzeption der Babynahrung war es uns sehr wichtig, es eben, und dass wir uns mal angeschaut haben, was es da draußen überhaupt gibt. Und ich finde es faszinierend. Ich bin letztens mit einem Speicher vom Markkauf da durch seine Regale gegangen. Eine Riesenwand Babynahrung. Und man gewinnt den Eindruck, als hätten die Hersteller alle die gleiche Möhre und den gleichen Fotografen beschäftigt. Das ist das Erste, was man da denkt. Ja? So, das Zweite ist dann einfach, wenn man sich mit dem Prozess auseinandersetzt. Also wir haben uns ja auch lange mit diesem Cook-and-Chill-Prozess, Mise en Place in der Restaurantküche beschäftigen. Wir kochen ja ausschließlich unsere Chilled Convenience Produkte mit diesem Cook and Chill Prozess. Waren damit eigentlich die ersten in Deutschland. So machen wir das jetzt auch mit der Babynahrung. Und in langen Diskussionen mit Sarah Wiener haben wir dann einmal gesagt, okay, natürlich, wenn ich was durch eine halbe Stunde bei 120 Grad durch eine Autoklave jage, dann sind nicht nur alle Bakterien tot, sondern ein Großteil aller Vitamine und Nährstoffe. Und das ist Fakt. Und das ist Fakt mit jedem Gläschen, was da draußen im Laden steht. Und die zweite Sache ist halt, eine Möhre schmeckt plötzlich wie eine Pastinake und schmeckt plötzlich wie eine Schwarzmöhre und alles Mögliche. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn Sie mal überlegen, so ein kleines Kind, ja, verdoppelt sich in den ersten 12 Monaten im Volumen, lernt zu sehen, lernt zu fühlen, lernt all diese Dinge, lernt mit seiner Umwelt umzugehen, aber isst, wenn es ausschließlich Gläschenkost ist, ausschließlich Babynahrung, die keine richtigen Aromastoffe hat, die ziemlich glatt und gleich schmeckt. Man kann den Testversuch selbst mal machen. Ich weiß, als wir die Proben mit Robin Struve von Edeka Struve durchgegangen sind, sagte er, das ist revolutionär, schon allein darum, ja, weil nicht nur eine Möhre drauf schmeckt, sondern es auch nach Möhre schmeckt. Ja, wir gehen dann noch einen Schritt weiter. Wir werden auch den Versuch machen, es gibt zum Beispiel ab 12 Monaten Babygerichte mit leichten Gewürzen drin. Wenn man um die Welt schaut, Indien, Marokko oder solche Sachen, Asien sind da tatsächlich Themen für uns. Wir haben zum Beispiel ein leichtes Chicken Kurma, ja. Das ist ganz witzig, auch von der Verpackung, da sind unsere 2 Strichmännchen mit so einem kleinen Turban da drauf. Es ist ganz wichtig, denke ich, Kindern schon früh eben eine Aromavielfalt zu bieten und eine Aromaausbildung zu geben. Ja, denn wenn diese Geschmacksnerven nicht richtig ausgebildet werden, ja, dann laufen wir in so eine uniforme Essenskultur rein, wie wir sie hier einfach haben. Und deswegen fängt die Ausbildung zum neuen Gourmet. Ja, und das ist wirklich eine Geisteshaltung. Das hat nichts mit sozialem Prestige und Kapitalien, die zur Verfügung stehen, zu tun. Das fängt für mich mit Babynahrung ab 3 Monaten an. Und Sie werden das sehen, Ende des Jahres, denke ich, sind wir mit allem fertig. Wir müssen natürlich super sicher sein, dass alles funktioniert, sind in den gleichen Labors drin, wie HIP und Alete das sind. Aber es wird ein ganz tolles Produkt und ich bin super gespannt drauf, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert. Und es unterstreicht aber auch wieder, Babynahrung ist natürlich ein sensibles Thema, wie unser Kochprozess funktioniert. Über die Babynahrung kann ich auch wieder kommunizieren, wie ich ein Risotto mache, wie ich eine Suppe mache und all die anderen Sachen, die ich bis zur Biofach 2009 noch nicht verraten darf.
Ja, Ralf Hoppe von Alpro. Ich habe eine Frage beziehungsweise eine Sache bezüglich der Kommunikation. Wir haben jetzt wieder gehört, wie wichtig es ist, dass wir eben mit kompetentem Personal dem Endkunden vermitteln, wie gut Bio ist oder was Bio eben anders ist. Deswegen eine Frage an den Herrn Peter Reit. Ist natürlich als einziger da oben das wichtigste Thema, dies zu vermitteln, sprich durch Ihr Personal. Die Frage ist, inwieweit Sie versuchen, Ihrem Personal dies zu vermitteln, dass die eben die gewissen Schulungen erhalten und erweitern die Frage und vielleicht auch ein Hinweis, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, Ausbildungsstellen auszuschreiben für Naturkostfachverkäuferinnen in Ihrem Geschäft?
Ja, vielen Dank für den Tipp auch. Nee, das haben wir natürlich noch nicht gemacht, dass wir darüber nachgedacht haben, Ausbildung über Naturfachbereich. Auszubilden, das ist sicher eine sehr wertvolle Anregung. Werden wir sicher auch mal mit einbinden in unseren Gedankengang, weil das eine spezielle Aufgabe ist. Wir merken, dass das auch immer vielschichtiger wird. Personal insgesamt bilden wir natürlich aus. Wir machen Schulungen, wir machen viel Schulungen. Wir haben auch hier den Herrn Solker zum Beispiel mit beschäftigt, der bei uns auch Schulung gemacht hat, 1, 2. Wir haben natürlich von der Edeka, die bieten auch Bio-Schulung, Grundeinsteig und so weiter. Wir haben am Anfang natürlich auch unsere Mitarbeiter, das ist immer wieder vergessen worden, kleine Zettelchen in die Tasche gesteckt. Und dann sind wir da einfach durch den Laden gegangen und haben uns gegenseitig im Personal gefragt, solange bis das gesessen hat. Natürlich haben Sie da auch permanenten Fluktuationsprozess im Personal drin, weil Sie eine junge Frau haben, die Mutter wird und dann nehmen Sie einen neuen als Auszubildenden rein. Wir legen dann natürlich einen sehr großen Schwerpunkt drauf, weil es sind auch so viele Siegel da. Mittlerweile geht es so einigermaßen, aber es ist ja fast undurchschaubar, die ganzen Siegel für die Kunden, aus Sicht der Kunden. Wir wissen natürlich Bescheid, aber viele Kunden wissen es nicht. Und vor allen Dingen auch, was man eben nicht darf. Und da kommen Fragen, oh, das ist Biowein, was soll denn das? Wenn der von dem kommt, den kenne ich. Daneben dran ist irgendwo, spritzen die mit der Hubschrauberspitzung. Und das kann ja niemals sein. Und da natürlich anzusetzen und dann die richtigen Erklärungen zu geben, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und deswegen sagen wir, alles, was die Kompetenz unserer Mitarbeiter übersteigt, wird sofort notiert und wir haben da ein Computerprogramm, wird es reingeschrieben, mit welcher Frage, und die wird auch dann kompetent, wie gesagt, per E-Mail, per SMS, per Anruf oder schriftlich, wenn das alles nicht da ist, beantwortet.
Ja, Bettina Pabel, Biojournalistin. Ich habe eigentlich zwei Anregungen. Das eine betrifft eigentlich auch den Handel. Wenn man Verkostungen macht, dass man auch wirklich bewusst das durchführt. Ich habe schon erlebt, dass das war jetzt gerade mal ein Rewe, aber ist ja egal, was für ein Markt, dass da eine Bio-Brotverkostung war, schön und gut, aber dass der Teller stand, glaube ich, also vormittags einmal da und mittags immer noch da, ein bisschen leerer halt, mit knochentrockenem Brot, was schon die ganze Zeit im grellen Licht stand. Also man muss es natürlich auch pflegen, so eine Verkostung. Das andere als Anregung an die Hersteller, ich würde auch an die Gerätehersteller, Küchenhersteller gehen. Ich war schon häufiger bei Dampfgarern, bei den Kochvorführungen. Und da kommt nämlich dieser wirklich tolle Geschmack von Bioprodukten zum Vorschein, dass die Verbraucher das auch schmecken können. Danke.
So, dann danke ich Ihnen. Ich habe gerade schon den kritischen Blick bekommen, dass wir auf die Zeit achten sollen. Dann darf ich an dieser Stelle einmal ganz herzlich Ihnen herzlichen Dank sagen für Rede und Antwort. Vielen Dank, dass wir einiges wieder dazulernen durften. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und gebe über an unseren Zeremonienmeister. Vielen Dank.